Willkommen bei Frick Radio. Die Paralympischen Spiele in London sind im September vorigen Jahres über die Bühne gegangen. Mit insgesamt 13 Medaillen ist die Wettkampfbilanz aus österreichischer Sicht äußerst positiv ausgefallen. Doch die Frage bleibt, was bleibt übrig von solchen Großereignissen und was muss geschehen, dass dererlei Events künftig mehr mediale Aufmerksamkeit erhalten? Darüber werden wir heute diskutieren mit unseren Gästen Andreas Unea und Doris Nader. Am Mikrofon begrüßen Sie Christoph Fernbacher
und Sandra Knopp.
Herr Unea, ich darf mit Ihnen beginnen. Wir stehen am Beginn des Jahres 2013. Es liegt also nahe, eine Rückschau zu machen und Sie zu fragen, wo lagen aus Ihrer Sicht die sportlichen Höhepunkte des vergangenen Jahres?
Bei den Paralympics auf jeden Fall unsere vielen Medaillen, die teilweise sehr unerwartet waren. Und da haben wir bewiesen, dass wir da sind, dass der Behindertensport in Österreich sehr erfolgreich sein kann. Und ich glaube, das ist das, wovon wir am meisten profitiert haben. Auch wenn viele von den Sportlern und den Sportlerinnen natürlich auch Weltmeisterschaften und Europameisterschaften vorher hatten, sind die Paralympics das, was halt sehr stark in Erinnerung bleibt und hoffentlich auch weiterhin bleiben wird.
Gibt's Ereignisse und Begebenheiten, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind, was Sie sagen, daran werde ich mich mein Leben lang erinnern?
Ja, gab es einige. Für mich halt auch bittere Ereignisse und Erinnerungen, die ich nicht vergessen werde, wie zum Beispiel meinen vierten Platz. Da bin ich ganz knapp am Bronze vorbei geschwommen. Da waren nur 26 Hundertstel, aber es gab natürlich auch viele, viele erfreuliche. Ich war beim letzten Rennen von Günter Matzinger, der Doppelgold gemacht hat, war ich in der Zielkurve und habe genau gesehen, wie er eingelaufen ist und sich über den Weltrekord gefreut hat. Und diese Emotionen, die man da mitnimmt, das ist einfach etwas Wahnsinniges. Oder als die Doris ihre Medaille gemacht hat, das war ja auch als Vereinskollegin, war das für mich eine riesengroße Freude, dass sie da jetzt Silber geholt hat. Diese Einigkeit, die wir hatten im Team und die sich für einen persönlich herausgespiegelt hat, ist das, was so toll war.
Stichwort Silbermedaille. Sie haben ja auf Ihrem Weg dorthin, Frau Mader, unter anderem die Weltranglisten Erste besiegen müssen. Was geht einem da vor einem solch großen Wettkampf durch den Kopf?
Also vor dem Match gegen die Chinesin, die eben seit 7 Jahren ungeschlagen war, das war gefürchten habe ich mich nicht wirklich, war auch nicht nötig, weil ich ganz locker in das Spiel gehen habe können. Ich habe nichts zu verlieren gehabt. Mein Coach hat selber gesagt, die Chancen, dass die Doris gewinnt, sind 5-95. Also es hat nicht sehr gut ausgeschaut und ich habe mir gedacht, okay, probier's halt, zeigst alles, was du kannst und spielst locker drauf los und sie hat viel mehr Druck als ich. Ich habe noch nie vorher gegen sie gespielt und das war das Glück, also dass ich da eben wirklich völlig unverkrampft in das Spiel gegangen bin und positiv ausgegangen.
Und wie schnell realisiert man, dass man dann die Medaille dann wirklich gewonnen hat?
Gar nicht. Ich bin so der Typ, ich spiele wirklich von Punkt zu Punkt und kriege auf den Spielstand gar nicht so genau mit und konzentriere mich wirklich auf jeden einzelnen Schlag als auf den Gesamtstand. Das Gesamtergebnis, das ist dann wirklich erst so im Nachhinein, dass man dann mitkriegt, boah, jetzt ist es soweit, jetzt habe ich die Medaille, auf die ich so lange hin trainiert habe und dann fällt einem natürlich die große Last von den Schultern, aber im ersten Moment ist einmal nur wirklich, boah, vorbei, geschafft, einmal nur dieses eine Match und dann schauen wir weiter.
Und wir haben uns natürlich im Vorfeld dieser Sendung auch gefragt, Menschen, die so oft interviewt wurden, welche Fragen werden da passen? Und wir sind aber hineingekommen, dass der eine oder andere Klassiker doch dabei sein muss. Unter anderem würde man gern von Ihnen beiden wissen, wie denn Ihr typischer Trainingstag, so es sowas überhaupt gibt, denn aussieht.
Also bei mir ist es so, dass es den typischen Trainingstag nicht gibt. Ich habe einen Trainingsplan für das ganze Jahr erstellt, wo alle Turniere und Wettkampfphasen drinnen sind und auch alle Ruhephasen und natürlich grob geplant, wann ist Krafttraining vermehrt, wann ist vermehrt Ausdauertraining. Die Einzeltrainings sind auch grob geplant, aber das hängt dann auch bei mir sehr stark vom jeweiligen tagesgesundheitlichen Zustand ab. Also nachdem bei mir mit Rollstuhl nicht jeder Tag gleich ist, verlasse ich mich da auch nicht fix auf meinen Plan und gehe da ganz stur danach vor. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich zu viel Krämpfe habe, an einem Tag das ruhiger angehen lasse, ein anderes Training vorziehe, an dem Tag dann mehr mich um Dehnen und gymnastische Übungen und solche Sachen kümmere und dann die harten Trainings halt dann am nächsten Tag oder wenn es halt wieder passt, einschiebe. Aber so fix an einem Plan festhalten, das ist für mich nicht so das Optimale. Ich glaube, das ist beim Andi genau andersrum.
Ja, das hätte ich gerne ja, bei mir ist es so, dass wir einen relativ fixen und strengen Zeitplan haben, aber das liegt auch an der Sportart, die einfach so vielfältig ist und man muss so viele Zubringerleistungen trainieren, also nicht nur schwimmen gehen, sondern auch laufen, Radfahren, Ergometer, Krafttraining, Gymnastik, Dehnen. Ein typischer Tag geht halt meistens los um 7 bis 9 oder 9:30 schwimmen, von dort dann eine halbe Stunde Pause und dann in die Kraftkammer, dann 2,5 Stunden Krafttraining, dann Mittagspause essen, kurz ausruhen und dann am Nachmittag wieder schwimmen gehen, um dann am Abend mich aufs Ergometer zu setzen und danach mobilisieren, dehnen. Also das ist ein Ganztagsjob, zieht sich eigentlich durch die gesamte Woche, durch den gesamten Monat, also eigentlich immer strukturiert durch. Also es wird dann monatehalber zyklusmäßig geplant und es gibt dann natürlich auch ruhigere Wochen, 2, 3 ruhigere Wochen auf das Jahr verteilt, aber sonst sind wir eigentlich immer intensiv im Training.
Und was machen Sie dann in diesen Erholungsphasen? Gehen Sie raus in die Natur oder setzen Sie sich vom Fernseher und holen sich die oft beschriebene Packung Chips?
Nein, die Packung Chips, die gibt es jetzt bei mir nicht mehr. Nein, Erholungsphasen heißt bei uns im Schwimmsport nicht gar kein Training, sondern reduzierteres Training. Das heißt, statt am Tag 10 Kilometer schwimmen, werden halt nur 5 oder 6 Kilometer geschwommen. Also es geht eigentlich nur darum, das Training zu reduzieren und dann mit noch mehr Schwung in die nächste Trainingsphase zu gehen.
Auch den Kopf frei zu bekommen, das ist das Wichtige, dass man die intensiven Zeiten wirklich sich total auspowert und dann in den Ruhezeiten schaut, dass der Kopf wirklich wieder auch Kraft schöpft, dass man dann wieder konzentriert an die aktiven Phasen rangehen kann.
Gibt es einen Trick, wie man sich selbst motiviert? Gibt es da irgendwie so eine innere Quelle, die man anzapfen kann?
Also für mich ist der Trick ganz einfach die Liebe zum Sport. Ich habe schon immer so gern Tischtennis gespielt. Und es macht mir einfach Spaß, beim Training wirklich alles zu geben und mich zu verausgaben und zu schwitzen und mich nachher nicht mehr rühren zu können auch. Ja, das gehört dazu und man muss das gern machen. Ich glaube, ansonsten wird es nicht funktionieren.
Genau so ist es. Also wenn man das jahrelang macht, ist das, glaube ich, kein Problem mehr, halt jeden Tag in der Früh aufzustehen und zu sagen, so, jetzt gebe ich 100%, weil wenn ich nicht 100% gebe, dann hat es keinen Sinn. Und das ist einfach das, was man nach einigen Jahren Leistungssport einfach in sich selber findet. Und wenn man einfach die Sachen, die man sich vornimmt, sich immer vor Augen hält, dann geht das ganz einfach.
Gab es bei Ihnen beiden auch Phasen, wo Sie überlegt haben, aufzuhören, weil Sie gesagt haben, ich kann nicht mehr, jetzt hänge ich das Ganze an den Nagel?
Ja, klar, gibt es das immer wieder. Also gerade wenn die Gesundheit nicht so mitspielt, also im Rollstuhl, wenn die Schulter nicht mehr so das tut, was sie soll und man dann Probleme im Alltag hat und schwerer den Transfer ins Bett und ins Auto schafft, dann fragt man sich schon, wozu tue ich das? Ist das alles sinnvoll dafür, dass ich dann im Alltag die Probleme habe, aber man gewinnt eben auch so viel Kraft und Stärke durch den Sport, dass man dann, wenn die Gesundheit wieder passt, dann das eben wieder mit vollem Ehrgeiz angehen kann.
Ja, und bei mir war das eher dann mit der Schule verbunden, dass ich mir dann gedacht habe, während der Maturazeit habe ich kurz pausiert und danach ist halt nicht so gut gegangen wie davor und war vielleicht schon ein bisschen zu erfolgsverwöhnt und ich mir gedacht, hat es überhaupt noch einen Sinn, dass ich da jetzt so viel Zeit investiere. Und es ist dann auch von vielen Seiten gestresst worden, dass das so nicht geht, dass ich jetzt während der Matura pausiere. Also mir war halt die Ausbildung wichtiger, weil ich gewusst habe vom Behindertensport, oder damals habe ich das so gedacht, dass man vom Behindertensport nicht leben kann. Mittlerweile hat sich ja doch einiges getan, Gott sei Dank. Ist aber noch viel Arbeit. Und ja, während der Matura-Zeit habe ich mir gedacht, so, jetzt überlege ich mir alles, wiege ich nochmal alles ab. Aber aus der Phase bin ich dann noch stärker zurückgekommen. Ein Jahr drauf bin ich dann bei der Europameisterschaft Dritter geworden. Also das war, glaube ich, so eine wichtige Phase, die zwar kurz vorm Abbruch des Sportes stand, aber dann eben mit noch mehr Kraft zurückgekommen ist, die ganze Motivation.
Sie haben das vorhin angesprochen, Sie haben einen Vollzeitjob mit dem ganzen Training und so weiter. Kann man vom Behindertensport wirklich leben?
Ich glaube vom Behindertensport alleine nicht. Also wir sind jetzt beide, glaube ich, in der Sporthilfe, in der Weltklasseförderung drinnen. Das ist, glaube ich, unser Hauptanteil und der Rest kommt halt, dass man es über Sponsoren aus Eigenverhandlungen noch irgendwie herauskratzen kann. Ist aber nicht, also sind keine enormen Summen, wie man sich aus dem Nichtbehindertensport so vorstellt oder hört. Und der Rest ist halt, ich glaube, je aktiver man ist, desto besser kann man davon leben. Das heißt, wenn man wirklich schaut, dass man bei vielen Veranstaltungen dabei ist, vielleicht auch in Richtung Motivationsreden oder in Richtung Betriebsmotivation, keine Ahnung, in diese Sachen was machen kann oder eben neben jobmäßig oder halt projektemäßig was selber für sich herausholen kann, dann kann man besser von dem Sport leben. Aber nur Sport alleine geht, glaube ich, nicht oder noch nicht im Behindertensport.
Das heißt, man lebt weniger vom Sport an sich, sondern auch von dem Namen, den man sich dann aufbauen kann durch den Sport?
Also genau so ist das. Also bei mir sehe ich das, ohne den Sport wäre ich nie dazu gekommen, dass ich jetzt die ganzen Medien- oder TV-Projekte, die ich habe, dass ich die habe. Aber ohne die würde jetzt auch der Sport nicht mehr gehen. Genau. Also ich lebe durch den Sport, bin ich zu den neuen Sachen dazu gekommen, aber ohne die neuen Sachen würde ich den Sport nicht weiter ausüben können.
Zu den neuen Sachen kommen wir dann noch, ausführlich sogar. Licht ins Dunkel und Co. Zunächst aber noch eine Frage. Wir haben schon gehört und gelesen, in Hochphasen trainiert man 8 bis 10 Stunden täglich. Wie schafft man es da noch, Familie, Freunde, Sozialleben mit der Sportkarriere unter einen Hut zu bringen?
Was ist das?
Die müssen sehr rücksichtsvoll sein, alle miteinander. Also das schätze ich an meinen Freunden und meiner Familie sehr. Also es gibt oft Termine, die ich leider absagen muss, weil das Training mal wieder länger gedauert hat, oder irgendwelche Hochzeiten, zu denen ich leider nicht erscheinen kann, weil da gerade eine Wettkampfphase ist. Und da darf halt keiner knatschig sein. Jeder muss wissen, dass bei mir der Sport an erster Stelle steht. Und zum Glück, meine Freunde akzeptieren das auch so. Und dafür bin ich ihnen sehr dankbar.
Gibt es im Behindertensport so etwas wie Nachwuchssorgen, oder ist da genügend Potenzial noch vorhanden, dass die Jungen schon schwanger stehen vor den Trainingshallen?
Bei uns beim Tischtennis schaut ganz schlecht aus. Ich weiß nicht, wie es beim Schwimmen ist.
Ich glaube, es ist sehr makaber, wenn man sagt, man wünscht sich mehr Behinderte, mehr junge Behinderte zum Sport zu bringen. Also nein, man wünscht sich mehr junge Behinderte, das, glaube ich, kann man gar nicht sagen. Das Problem ist nicht, dass es sie nicht gibt, sondern dass sie nicht zum Sport kommen. Und das ist dort, wo man ansetzen muss. Das ist, glaube ich, einer der wichtigen Punkte, die wir uns in den nächsten Jahren so vornehmen müssen.
Was schwebt Ihnen da zum Beispiel so vor? Also wie könnte man mehr motivieren?
Wir beide kommen aus dem Reha-Zentrum im Kloster Neuburg, also vom Weißer Hof. Und das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man eine Art Stützpunkt errichten kann oder halt schauen kann, dass man junge Leute, also junge Menschen gleich direkt nach der Rehabilitation zum Sport bringen kann.
Ich habe ja auch während meiner Erstrehabilitation begonnen, Tischtennis zu spielen. Und da ist natürlich das Schwierige, wenn man dann nach Hause kommt vom Spital, dann will man erst einmal wieder sich in den Alltag zurechtfinden und sein soziales Umfeld neu ordnen. Man hat ganz andere Probleme, als da jetzt auch noch in irgendeinen Verein zu fahren und dort irgendeinen Sport auszuüben. Also ich glaube eben, dass das das Schwierige ist, dass man da ganz behutsam und ganz sorgfältig mit der Jugend eben umgehen muss und dann nicht zu viel Druck ausübt, weil die haben eh ganz andere Probleme einmal im ersten Moment.
Die Paralympischen Spiele waren ja sehr erfolgreich mit 13 Medaillen. Haben Sie da oft irgendwie den Vergleich zu hören bekommen mit den olympischen Teilnehmern, wo Österreich keine Medaille gewonnen hat? Wurden Sie darauf angesprochen?
Also währenddessen noch nicht so, aber dann natürlich, wie wir zurück waren, war das natürlich ein großes Thema. Wobei ich sagen kann, natürlich, jeder Sportler, für jeden Sportler ist eine Medaille bei Olympischen Spielen oder Paralympischen Spielen das Ziel seiner Karriere. Und es geht oft wirklich nur um Hundertstel oder um nur einen Ball oder ein Timeout schlecht genommen. Und jeder trainiert hart 4 Jahre lang auf diesen einen Moment hin. Und alle Spitzensportler sind da wirklich in ihrer Höchstleistungsphase. Ansonsten haben sie es falsch gemacht. Und wenn man dann nur Vierter wird, Fünfter wird, Sechster wird, Siebter wird. Ich glaube, das sind auch noch tolle Leistungen und das darf man nicht schmälern und das muss anerkannt werden.
Und haben Sie großen medialen Druck gespürt vor diesem Ereignis?
Nein, also nicht unbedingt. Ich persönlich habe das relativ gut ausschalten können. Ich habe mich ein bisschen zurückgezogen, was Medienarbeit betrifft, vor dem Spielen. Natürlich habe ich groß angekündigt, hey, jetzt kommen die Paralympics. Aber ich habe versucht, nicht unbedingt großartig rauszuposaunen, wir werden jetzt alle so toll werden und alle so toll abschließen, weil man weiß ja nie, was passiert. Und ebenso wie was bei mir dann war, es ist dann passiert, ich bin nur Vierter geworden. Und deswegen war es gut, dass ich ihm vorhin eigentlich gesagt habe, hey Leute, man plant schon die Medaillenfeier, weil das wird was, wenn ich zurückkomme. Es war gut, dass das nicht gemacht wurde und dass ich eben vielleicht die Erwartungen auch ein bisschen zurückgeschraubt habe, um dann eben mit einem sehr, sehr guten vierten Platz, also jetzt kann ich das sagen, rückwirkend, mit einem sehr guten vierten Platz zurückzukommen. Und ich glaube, man darf allgemein nicht unbedingt jetzt sagen, hey, wir waren so toll, wir haben 13 Medaillen und die anderen haben gar keine. Und man muss jetzt schauen, dass man in einen richtigen Hebeln ansetzt, um in Österreich die Sportinfrastruktur einfach so weit nach oben zu bekommen, dass wir international einfach wieder Spitzenplätze sowohl im Nichtbehindertensport auch als im paralympischen Sport bringen können.
Und was würden Sie sich da zum Beispiel für den paralympischen Bereich erwarten?
Der erste Schritt wäre sicher auf jeden Fall, dass man die Sportstätten, die jetzt da sind, verfügbarer macht für uns. Also ich habe von Sporthallen gehört, die für einen Rollstuhl nicht zugänglich sind, oder von, gut, die Schwimmbadsituation möchte ich gar nicht ansprechen, weil die ist ja sowieso katastrophal in Österreich. Aber halt von anderen Sportarten habe ich jetzt in London mit den Gesprächen mit Athletinnen und Athleten habe ich einfach gesehen, da sind so viele Sachen, wo man einfach nur kurz was ändern müsste oder eine Rampe dort bauen würde oder dort halt einen Lift aufbauen würde. Und dann wäre das für den Behindertensport schon um einiges besser von der Qualität des Trainings. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn wir irgendwann einmal wirklich sagen könnten, wir sind in allen Olympiastützpunkten genauso drinnen wie die Nichtbehindertensportler, oder uns gibt man die Möglichkeit, dass wir die Hochleistungssportinfrastruktur einfach so nutzen können, wie eben unsere nicht behinderten Kollegen.
Das ist so, die Paralympischen Spiele werden jetzt immer von viel mehr Sponsoren unterstützt, als es zum Beispiel noch früher. Auf der anderen Seite werden auch Bewerbe gekürzt oder Klassen zusammengelegt. Wie sehen Sie da den Zusammenhang? Ist das der Preis quasi für mehr mediale Aufmerksamkeit?
Ja, auch wenn das jetzt brutal klingt, aber offensichtlich ist es der Preis. Also das IPC, das Internationale Paralympische Komitee, möchte natürlich die Spiele besser verkaufen und es gelingt ihnen ja auch. Also ich glaube, das, was jetzt in London passiert ist mit einem Sender, der rund um die Uhr nur von den Paralympics berichtet hat und auch in einigen Ländern, jetzt hatten wir in Österreich, hatten wir das Finale von Günter Matzinger live. Also sind Sachen, die teilweise wirklich Meilensteine sind und noch nie da gewesen sind. Und das ist nun ist halt so, auch wenn es ganz, ganz blöd und bitter ist und ich finde es auch nicht wirklich sehr gut so, aber es ist diese Entwicklung, die wir beobachten, dass man halt auf Preis oder auf Kosten der schwerer Behinderten einfach dann eben Bewerbe streicht oder Klassen zusammenlegt, um eben den Sport dann attraktiver oder besser verkaufen zu können. Ja, ist vielleicht auch ein Rückschritt vom paralympischen Gedanken her. Aber ich weiß halt nicht, was man da jetzt großartig dagegen machen kann, wenn wir wirklich auf der einen Seite Professionalität fordern und mehr TV-Zeiten, mehr Übertragungsrechte, mehr Sponsorengelder, dann müssen wir halt mit dem mitgehen. Aber ich glaube, dass man trotzdem Kompromisslösungen finden kann, wenn man sich von allen Ecken und Seiten zusammensetzt und darüber redet.
Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, ich sehe es genauso. Also es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Also es ist natürlich ist es schwierig, ich vergleiche das immer wie mit Judo und Karate. Für uns Tischtennisspieler, bei uns gibt es 5 Rollstuhlklassen, verschiedene, je nach Lehnungshöhe unterschiedlich. Und so wie bei Judo, es wird dann, weiß ich nicht, ein 60-Kilo-Mann, wenn der gegen einen 90-Kilo-Mann kämpfen muss, tut sich der auch viel schwerer. Und so ist es bei uns mit der Lähmung natürlich auch. Andererseits natürlich, wenn wir mehr Medienpräsenz haben wollen, dann muss es komprimierter sein und dann muss es vorzeigbarer sein und dann muss es auch viel mehr Sportarten geben. Und wenn es mehr Sportarten gibt, dann muss von den Alten was gekürzt werden. Das ist leider so, ja.
Und haben Sie die Erfahrung gemacht, dass sich das mediale Bild von Sportlern mit Behinderung verändert hat in den letzten Jahren?
Also ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel Nachholbedarf. Also es hat sich sehr wohl was getan. Ich war ja in Peking bei den Olympischen Spielen, bei den Paralympics auch schon dabei. Und da war das Medieninteresse noch ziemlich gleich null. Also da war gegenüber Peking war diesmal London schon ein sehr großer Vorwärtsschritt. Aber wenn man es dann wieder vergleicht mit anderen Ländern, mit dem Ausland, dann sind wir da doch eben noch sehr weit hinten. Also es muss dann noch einiges in den Köpfen geändert werden der Leute, dass eben Behindertensport interessant sein kann. Die Leute müssen es einfach einmal sehen in den Medien. Es muss gezeigt werden von den Medien. Dann kann das Interesse überhaupt erst entstehen. Und wenn die Leute sehen und wissen, wie schnell und dynamisch Behindertensport auch sein kann und dass das nicht unbedingt langweilig und fad und langsam ist.
Besteht auf der anderen Seite die Gefahr, dass man gerade Sportler mit Behinderung zu sehr als Helden und Anführungszeichen stilisiert und alles andere drumherum vergisst, weil das ja so toll ist, was man unter Anführungszeichen trotz Behinderung nicht alles schaffen kann?
Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Gefahr, die in den letzten Monaten, die habe ich jetzt wirklich wahrgenommen, dass die doch existiert. Davor habe ich mir gedacht, nee, das kann ja gar nicht passieren, dass man uns jetzt wirklich so als Supermenschen darstellt. Wir sind ja im Prinzip einfach Sportler, die das tun, was sie lieben. Und das habe ich wirklich beobachtet, dass man teilweise uns dann noch mehr in den Mittelpunkt drückt, eben aufgrund unserer Behinderung, obwohl wir eigentlich ja den Sport zeigen. Wir wollen zeigen, man kann den Sport wirklich, so wie Doris das gemeint hat, actionreich, dynamisch, explosiv einfach die Sportarten zeigen. Man muss jetzt nicht unbedingt sagen, eben ja trotz Behinderung und mit der Behinderung und die Armen, die jetzt aber so toll sind, also das ist nicht unbedingt die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir wollen wirklich zeigen, das sind Leistungssportler, die leistungsmäßig trainieren, die einfach diesen Aufwand betreiben, um ihren Sport dann zu zeigen und dass der Sport einfach anschaubar ist, attraktiv ist und das ist, glaube ich, das, was wir erreichen wollen. Und das ist eben das zweischneidige Schwert, wie auch die Doris das schon gesagt hat. Wenn wir das eben zeigen wollen, dass unsere Sportarten toll sind, dann müssen wir halt in Kauf nehmen, dass man nicht von allen Sportarten alles zeigen kann, weil das einfach den Zeitrahmen sprengen würde. Ich glaube, wenn wir in allen Klassen, die wir im Behindertensport haben, jeden Bewerb und jedes Limit und was weiß ich alles zeigen würden und ausführen würden, dann würden die Paralympics nicht 2 Wochen dauern, sondern 5 Wochen. Und das ist nicht tragbar für ein Organisationskomitee, dass sie da halt sowas veranstalten. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass man das in Kauf nehmen muss, auch wenn es natürlich bitter ist für viele.
Was sind denn Ihre nächsten sportlichen Ziele?
Bei mir steht nächstes Jahr die Europameisterschaft an, im September in Italien. Und auf die freue ich mich schon ganz besonders, weil ich jetzt zum zweiten Mal eine Teampartnerin habe. Also bisher hat es keine weitere gute Österreicherin gegeben, mit der ich den Teambewerb spielen hätte können. Und es gibt jetzt eine Steirerin, die neu begonnen hat zu spielen und die wird da mit mir starten. Und es ist natürlich dann ein ganz ein anderes Erlebnis, wenn man nicht nur im Einzel, nicht nur in einem Bewerb starten kann, sondern auch eben beim zweiten den Teambewerb auch noch mit dabei ist und da auch noch eine Medaillenchance hat. Also auf das freue ich mich schon sehr.
Und bei mir steht als ganz, ganz großes Event die Weltmeisterschaft in Kanada. Die wird Ende August oder Anfang September sein. Und davor halt noch einige Wettkämpfe bei Nichtbehinderten oder internationaler Start für uns bei den paralympischen Sportlern. Und ja, ich hoffe, dass ich jetzt diesen Schwung, die Grundlagen, die ich letztes Jahr aufbauen konnte, jetzt weiter nutzen kann, um die Qualität im Training hochzuhalten. Und trotz den ganzen Terminen, die sich jetzt drum herum ergeben haben, das Training weiter qualitativ hochwertig durchziehen zu können. Weil sonst sind einfach die sportlichen Erfolge auf dem Niveau nicht möglich. Und ja, als ganz, ganz großes Ziel steht natürlich Rio, wo ich mir Gold als Ziel gesetzt habe, weil ich mir denke, Vierter werde ich sicher nicht mehr. Das lasse ich nicht mehr zu. Und ich möchte auf etwas hinarbeiten und das ist etwas, was ich als realistisch ansehe, was ich mit meinem professionellen Umfeld jetzt auch umsetzen möchte und auch umsetzen kann. Und dafür arbeite ich derzeit.
Mission Gold also?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist einfach ein Traum für jeden Sportler, irgendwann einmal am Stocker ganz oben zu stehen und Gold um den Hals hängen zu haben.
Sieht das bei Ihnen ähnlich aus?
Ja, eine Steigerung zu Silber gibt es noch. Also das schauen wir mal, was Rio bringt.
Gibt es Dinge, von denen Sie sagen, wenn ich in Rio mitorganisieren müsste, dann würde ich dieses oder jenes anders oder besser machen wollen?
Das ist eine sehr gute Frage, die ist mir noch nie gestellt worden. Ich war von London sehr begeistert. Ich hatte als Vergleichswert nur Peking und meiner Meinung nach von der Organisation vor Ort und von dem ganzen Drumherum war London eine Steigerung zu Peking. Ich meine, natürlich ist das Sportarten abhängig, aber bei uns im Schwimmbad hat London nicht unbedingt viel mehr falsch gemacht als Peking. Dadurch bin ich sehr zufrieden damit und mit dem Umfeld und dem Rest. Ich habe mich hochprofessionell vorbereiten können auch vor Ort. Also für mich hat alles gepasst. Was man vielleicht ändern könnte, ist vielleicht die mediale Verarbeitung in den einzelnen Nationen selber, weil international gesehen hat London wirklich Maßstäbe gesetzt und jetzt geht es halt darum, diese Power, die aus dem Ausland kommt, auch wirklich im eigenen Land weiter verbreiten zu können und vielleicht sollte man nicht unbedingt in Rio was ändern, sondern vor Rio was ändern und jeder Sportler sollte sich nicht nur professionell im Sport vorbereiten, sondern auch seine gesamte drumherum Arbeit wirklich professionell zu betreiben, weil wir können nicht immer dauernd aufschreien, ich möchte mehr Medienzeit, ich möchte mehr Presseartikel über mich, wenn man nicht selber dann Pressearbeit betreibt, mit den Presseleuten Kontakt haltet und die Sponsoren einfach betreut. Das ist das, was einfach zum Sportler und zum Profisportlerleben dazugehört. Und um in Rio dann erfolgreich zu sein, müssen wir, glaube ich, auch in dem Bereich arbeiten und einfach den Behindertensport in seiner gesamten Aufarbeitung professionell auf Beine zu stellen.
Apropos Sponsoren, wie schwierig ist es, solche zu finden?
Ja, ich glaube, es ist allgemein schwierig, im Sport Sponsoren zu finden. Außer wenn man halt nicht gerade von der Stratosphäre runterspringt, das dürfte nicht so schwer sein. Aber ich glaube, im Nichtbehindertensport ist es schon sehr schwer. Und im Behindertensport, glaube ich, dann um ein bisschen schwerer. Ich bin froh, dass ich es jetzt mit dem Londoner Schwung geschafft habe, dass ich für die nächste Saison einmal ausfinanziert habe. Aber man muss natürlich auch vorausdenken und schauen, dass man Konzepte aufstellt, mit denen man dann zum Sponsoren hingehen kann und sagen kann, schaut her, das ist unser Sport, der wird professionell betrieben und wir sind erfolgreich. Natürlich muss man sich gut verkaufen und das ist, glaube ich, das, was wir im Behindertensport in den letzten Jahren einfach vernachlässigt haben oder halt nicht die Ressourcen hatten, das zu machen, weil, wie die Doris das gesagt hat, man hat einen Unfall, man kommt in seine Sportart, man versucht jetzt dann irgendwie dann erfolgreich zu sein im Sport und dann kommt plötzlich von allen Seiten 10 verschiedene Eindrücke, was Pressearbeit betrifft, was Sponsorenarbeit betrifft. Das muss man, glaube ich, einfach lernen und da sollte wirklich Unterstützung kommen von den verschiedenen Verbänden, von dem Behindertensportverband oder vielleicht von den einzelnen Fachverbänden im Nichtbehindertensport, dass man sagt, die Top-Sportler nehmen wir her und die schulen wir oder wir helfen ihnen in der Medienarbeit, wir sorgen dafür, dass jeder eine gute Presse- oder Sponsorenmappe hat. Also ich glaube, das sind diese Punkte, bei denen man ansetzen kann, um wirklich kurzfristig sofort Erfolg zu haben, weil das geht ja schnell, und dann halt langfristig einfach ein Fundament zu haben, womit man dann arbeiten kann mit den Sportlern.
Gibt es so etwas wie Konzepte für ein Leben nach dem Sport?
Also bei mir, ich hab begonnen, die Tischtennis-Trainer-Ausbildung zu machen. Das fängt einmal mit dem Lehrwart an, den habe ich bereits abgeschlossen. Und nächstes Jahr möchte ich starten mit dem Tischtennis-Trainer. Das ist eine mehrsemestrige Ausbildung. Und ja, dann würde ich gerne mich auf die Nachwuchsarbeit eben schmeißen und da mal schauen, ob wir noch mehr professionelle Tischtennisspieler irgendwo auf die Beine stellen können. Und das ist jetzt schon so ein Steckenpferd von mir. Und der Nachwuchs liegt mir sehr am Herzen und da möchte ich gern mehr draus machen.
Ja, und bei mir ist es so, ich bin jetzt 20 und ja, natürlich, ich schaue, dass ich meine Ausbildung fertig habe. Ich studiere jetzt Wirtschaft, ich möchte das Studium unbedingt abschließen, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist. Aber ganz konkret zu sagen, ich möchte jetzt dann, nachdem ich noch 10 Jahre Sport betrieben habe auf dem hohen Niveau, dass ich das und das und das mache, das kann ich, glaube ich, derzeit gar nicht sagen, weil es einfach so schnell geht. Ich bin jetzt in einem halben Jahr, habe ich es geschafft, dass ich ein bisschen Fuß fasse in der Medienwelt. Und das habe ich mir vorher gar nicht erwartet und gar nicht davon geträumt. Und das ist, glaube ich, das Geschäft ist so schnelllebig, es kann so schnell gehen, dass man halt plötzlich dann wieder woanders ist oder dann noch weiter raufkommt. Also das sind einfach die Sachen, die ich mir mit einer guten Ausbildung sichern möchte, aber jetzt nicht unbedingt sage, so schaut das aus in 10 Jahren bei mir.
Wir haben es schon vorher kurz angehen lassen. Sie moderieren unter anderem ein Magazin, ein Sportmagazin Ohne Grenzen, wenn mich nicht irrt, der Titel.
Genau, so ist es.
Und waren auch als Moderator für Licht ins Dunkel im Einsatz. Wie kam es zu diesem Engagement?
Also das mit dem Magazin ist, glaube ich, schon ein bisschen in Planung gewesen. Ich habe davon im April erfahren und war natürlich sofort dabei. Für mich war das, ich fand das einfach so beeindruckend, dass diese Idee da ist, dass das wirklich professionell umgesetzt werden kann und auch wird, und habe dann gesagt, gerne mache ich. Ich habe es mir dann in ein paar Monaten geschafft, dass ich mir das so ein bisschen aneigne und mit der Materie mich auseinandersetze, und ich finde das einfach bewundernswert, dass der ORF so dahinter steht und wirklich schaut, dass wir mit einem professionellen Team das Ganze umsetzen und dieses Behindertensportmagazin wirklich gut verkaufen und einfach an die Öffentlichkeit bringen, um dadurch einfach für den Behindertensport eine Plattform zu bieten, die bisher noch nicht da war. Wenn man zu einem Sponsor gegangen ist und gesagt hat, so, ich bin die und die und ich bin der und der und ich kann das und das, hat der Sponsor gesagt, okay, wie oft bist du im Fernsehen, wie oft bist du in der Zeitung? Und dann haben wir gesagt, naja, in der Zeitung vielleicht da und dort, aber im Fernsehen alle 4 Jahre mal, wenn Paralympics sind. Und das ist da, wo wir dann eben mit dem Behindertensportmagazin ansetzen möchten. Wir wollen wirklich von allen Events und von allen Erfolgen und die Menschen dahinter und die Persönlichkeiten, wir wollen wirklich zeigen, der Behindertensport lebt. Und wir haben jetzt wirklich eine Plattform für ihn und ich hoffe, dass alle Behindertensportler davon profitieren, dass man einfach sagen kann, uns gibt es, und das ist meines Wissens sogar nach weltweit einzigartig, dass es ein regelmäßiges Format gibt, das sich nur mit dem Behindertensport befasst. Und ich glaube, dass diesen Schwung, den wir aus London haben, ja, mein Lieblingswort mittlerweile schon Schwung, dass wir einfach das auch in dieses Magazin hineinnehmen können und mit dem Magazin dann gemeinsam im Behindertensport einiges bewegen werden.
Apropos Schwung, wen würden Sie sich denn in einem solchen gerne als Interviewgast holen?
Also national gibt es, glaube ich, einige schon erfolgreiche und sehr tolle Sportler, die wir schon im Studio hatten, eben auch schon die Doris. Und ja, vielleicht schaffen wir es mal, dass wir mal internationale Gäste haben. Das wäre natürlich ein Wahnsinn, wenn wir dann einen Oscar Pistorius neben sich auf der Bank hat und ihm ein paar Fragen stellen kann. Das sind natürlich diese kleinen Wünsche, Träume, die man sich selber so stellt. Aber ja, man muss halt schauen. Ja, und in Österreich gibt es einige erfolgreiche Sportler, die wir auch in den nächsten Wochen und Monaten sehen werden. Also will ich noch nicht zu viel verraten. Aber ja, ich freue mich sehr, dass es das gibt. Und wer weiß, vielleicht wächst das Ganze ja noch.
Abschließende Frage an Sie, Frau Mader, was sind Ihre nächsten Ziele sozusagen für das nächste Jahr, aber auch für die nächsten Jahre, sowohl sportlich als auch persönlich?
Also persönlich ist es mir eben auch ein großes Anliegen, dass man schaut, dass der Behindertensport in Österreich einen besseren Stellenwert bekommt, besseres Ansehen bekommt. Und da bin ich auch dahinter, dass da ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit getan wird und die Leute einfach mehr erfahren und ich teile an jeden, der es will oder nicht will, alle möglichen Informationen aus und erzähle ihnen, wie es in London war und zeige meine Fotos her und ja, versuche die Leute mitzureißen und mit meinem Schwung anzustecken. Und wenn mir das gelingt, dann bin ich schon sehr glücklich. Und sportlich gesehen, ja, natürlich die Vorbereitung für Rio, das ist das große Ziel in den nächsten Jahren. Und da möchte ich auch denselben Schwung beibehalten und dann schauen wir, was draus wird.
Danke unseren heutigen Gästen fürs Kommen. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auch auf www.freak-radio.at. Dort werden Sie auch Bilder und Fakten zu den einzelnen Sportlerpersönlichkeiten finden können.